MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Linda Burkhardt.
Also als ich in der Uni war, da hatte ich so Kurse wie Einführung in die Logik oder Übersetzen aus dem Mittelhochdeutschen. Und ja, das ist ungefähr so spannend, wie das klingt. Bei der Katholisch-Theologischen Fakultät an der Uni Wien, da gab es jetzt einen Workshop, der klingt eindeutig spannender. Titel da nämlich Take Us to Church, Taylor. Es ging um Taylor Swift. Die Idee dazu hatte auch Eva Puschautz.
Es ging darum, wie Taylor Swift oder wie Popkultur auch in der Theologie ihren Platz hat. Wo es sich gegenseitig beeinflusst und welche gesellschaftsrelevanten Themen da auch durchgespielt werden.
Noreen van Elk ist auch an der Uni Wien und war bei der Organisation des Workshops mit dabei.
Also wir haben aus den verschiedenen theologischen Fächern das Phänomen Taylor Swift versucht zu beleuchten. Eingestiegen sind wir mit bibelwissenschaftlichen exegetische Perspektive, die sich vor allem die Songtexten von Taylor Swift einmal aus bibelwissenschaftlichen exegetische Perspektive angeschaut haben, also sozusagen, welche theologisch-religiöse Bezüge sind in den Songtexten von Taylor Swift zu finden und was lässt sich daraus ableiten in Bezug auf das Gottesbild vielleicht auch von Taylor Swift.
Ergebnis? Es gibt einige Bezüge, warum ist allerdings nicht immer klar. Aber die Wissenschaftler haben festgestellt, Kirche kann sich bei Swift etwas abschauen, sagt Eva Puschautz.
Was Taylor Swift sehr gut kann und was Kirche vielleicht ein bisschen verlernt hat, ist, sie kann Resonanzen schaffen. Kleine Momente, die es zumindest so wirken lassen, als ob man der Wirklichkeit jetzt gerade ein bisschen enthoben ist. Ja. Wo man sich vielleicht zumindest ein Vorbild nehmen kann als Religion, als Religionsgemeinschaft, zu sagen, wo können wir Leute gut mit einbeziehen, dass die Anteil haben an dem, was wir tun und sich doch mit eingebunden fühlen.
Der Workshop ist vorbei, aber in irgendeiner Form wird Taylor oder auch andere Stars weiter Thema sein. Puschautz ist selbst Swiftie, also Hardcore-Fan von Taylor Swift. Ihrer Ansicht nach muss Kirche offener sein.
Dass wir das ernster nehmen müssen, weil Popkultur das ist, mit dem sich Menschen tagtäglich umgeben, wenn sie den ganzen Tag Radio hören zum Beispiel, ja, oder eben Songtexte von Stars irgendwie für sich interpretieren und auslegen. Und meiner Meinung nach, wenn Theologie bei den Menschen bleiben möchte und auch verstehen möchte, was Menschen bewegt, dann muss man auch das ernst nehmen, was Menschen konsumieren. Und das ist eben zum Beispiel Taylor Swift.
Noreen van Elk ist zwar wie ihre Kollegin auch Theologin, aber kein Swiftie. Trotzdem hört sie die Songs jetzt nicht nur häufiger, sondern auch anders.
Da ist in diesem Phänomen vieles drin, was man theologisch beleuchten kann und auch sollte. Für mich war es mehr so diese Bestätigung, wie viele Facetten das auch theologische Perspektive auch hat. Und wie interessant und wichtig es ist, dass wir an diesem Thema dran sind und auch dranbleiben werden, das ist für mich so das zentrale Aha-Gefühl eigentlich.
Jetzt überlegen die Theologinnen erst einmal, wie die Forschung rund um Taylor weitergeht. Aber Stoff gibt's wohl genug, auch wenn die Popgöttin nicht wirklich Gott ist. Corbina Bauer für das MKR.
Das Wochenende steht vor der Tür und so nach einer 40-Stunden-Woche habe ich zumindest einfach richtig Lust drauf. Denn gefühlt bin ich an keinem Ort länger als in der Arbeit. Vor diesem Hintergrund hat mich eine Zahl besonders beeindruckt. Die Zeit, die Jugendliche im Schnitt im Internet verbringen. Das sind nämlich rund 70 Stunden pro Woche. Zu diesem Ergebnis kommt die Jugenddigitalstudie der Postbank. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Corbinian Bauer. Corbinian, auch in deiner neuen Podcast-Folge von Total Sozial geht's darum, wie prägend das Internet inzwischen gerade für junge Menschen ist.
Genau, man merkt an den Zahlen, die du gerade genannt hast, heutzutage verbringen Menschen und insbesondere die Jungen einfach wahnsinnig viel Zeit im Netz. Das ist per se jetzt auch überhaupt nichts Dramatisches, aber es bedeutet natürlich auch, dass bestimmte Vorgänge in der sozialen Entwicklung an einem Ort stattfinden, von dem im Zweifel das Umfeld gar nichts mitbekommt. Also ein soziales Netzwerk aufbauen, Freunde treffen, Freizeit miteinander verbringen, diskutieren, versuchen, sich selbst kennenzulernen, das sind alles Dinge, die man ab der Pubertät bis ins Erwachsenenalter tut. Eine sehr prägende Zeit also. Und die findet nun halt auch schwerpunktmäßig im Internet statt. Und wie das halt auch in der physischen Welt ist, es gibt auch Menschen, die da auf der Strecke bleiben, die unter Stress leiden, die Opfer von psychischer Gewalt werden, von Mobbing. Es gibt einfach so digitale Brennpunkte. Und ich habe mich für meine Sendung einfach gefragt, Hey, also analog. Da bekommen im Zweifel die Lehrer mit, wenn auf dem Schulhof gemobbt wird. In Vierteln, wo die Jugendlichen an bestimmten Orten rumhängen und ihre Probleme besprechen, da kommt im Zweifel mal ein Streetworker vorbei. Aber wie ist das eigentlich online? Gibt es digitale Streetworker? Turns out, ja, die gibt es.
Und du hast einen getroffen?
Genauer gesagt eine. Jessica heißt sie. Sie arbeitet als Psychologin beim Projekt Digital Streetwork Bayern des Bayerischen Jugendrings. Und sie hat mir erzählt, so groß sind die Unterschiede gar nicht zwischen analogen und digitalem Streetworking.
Also grundsätzlich ist der Hauptunterschied einfach der Ort des Geschehens. Statt dass ich auf der physischen Straße draußen unterwegs bin, bin ich sozusagen auf der digitalen Straße unterwegs, auf den verschiedensten Online-Plattformen.
Bei ihr ist das zum Beispiel die Plattform Discord.
Also das kenne ich jetzt eher so vom Zocken, also vom Online-Gaming. Macht sie das dann auch?
Ja, tatsächlich. Jessica ist da auch auf verschiedenen Gaming-Servern unterwegs, denn da tauschen sich die Menschen ja nicht nur über das aus, was sie gerade spielen, sondern eben auch über ihr Leben. Und da ist Discord allgemein eine Plattform, auf der noch viel mehr passiert als nur Gaming. Da gibt es auch eigene Chatgruppen zu bestimmten Themen und in Bereichen, in denen Menschen vielleicht prädestiniert sind, dafür an ihre Grenzen zu kommen, da ist Jessica dann auch aktiv, zum Beispiel in Gruppen, wo sich Studenten über ihre Prüfungen austauschen. Da gibt es einfach auch Menschen, die am Verzweifeln sind, das da auch reinschreiben und Jessica bietet dann halt ihre Hilfe an.
Wie sieht diese Hilfe dann konkret aus?
In erster Linie ist es einfach erst einmal ein offenes Ohr, jemandem geht's schlecht und Jessica schreibt dann einfach, erzähl doch mal. Das hilft oft schon ganz viel und wenn eben herauskommt, dass es einer Person wirklich schlecht geht in einem bestimmten Bereich, wenn sich zum Beispiel eine Essstörung entwickelt hat oder vielleicht sogar Selbstmordgedanken eine Rolle spielen, dann weiß Jessica auch, wo sich die oder der Betroffene Hilfe holen kann.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel kooperieren die Digital Streetworker mit U25. Das ist eine Online-Beratung für suizidgefährdete junge Menschen der Caritas. Da kann man sich natürlich denken, boah, gleich Suizidprävention. Das ist aber schon sehr extrem. Ist das jetzt so ein verbreitetes Phänomen? Und da habe ich gelernt, ja, ist es. Richtig schockiert hat mich daran, Suizide sind bei jungen Menschen die häufigste nicht natürliche Todesursache, noch vor beispielsweise Verkehrsunfällen. Und deshalb hat die Caritas schon vor längerer Zeit U25 ins Leben gerufen. Das hat mir Sozialpädagogin und U25-Teamleiterin Isabel Dullig erzählt.
Weil man festgestellt hat, dass sehr, sehr viele Jugendliche Suizidgedanken haben, sich aber nicht trauen, darüber zu sprechen. Und allein das drüber sprechen oft schon eine sehr große entlastende Funktion hat. Und allein dadurch schon ein bisschen der Druck abgebaut werden kann, dass es dann hoffentlich gar nicht dazu kommt.
Und wer berät dann die Menschen, die sich an U25 wenden?
Das ist das Besondere. Bei U25 arbeiten Peer-Berater, also Menschen, die in einem ähnlichen Alter sind wie die Ratsuchenden. Der Name verrät es schon, unter 25. Alles natürlich vollkommen anonym. Und diese Anonymität und das ähnliche Alter von Beratern und Ratsuchenden, das führt dazu, Vertrauen zu schaffen. Das hat mir Peer-Beraterin Letizia erzählt.
Die Message, die man den Jugendlichen geben will, ist, du darfst hier einfach sein. Du bist nicht alleine und das ist dein Ort. Und du darfst dir deine Gefühle und Gedanken einfach rauslassen.
Und dann haben die Peer-Berater natürlich auch noch hauptberufliche Vollprofis wie Isabel Dullek mit dabei, die ihnen dann bei der Beratung mit Fachwissen zur Seite stehen.
Also unbedingt reinhören. Mehr zu Digital Streetwork und zur Arbeit von U25 hören Sie in der neuen Ausgabe von Total Sozial. Hier bei uns im Münchner Kirchenradio oder als Podcast auf innehalten.de oder beim Streamingdienst Ihrer Wahl. Immer dienstags fegt ein monumentaler Big Band Sound durch die Rosenheimer Musikschule. Dann treffen sich 13 Musikbegeisterte, um miteinander von Ballade bis Rock auszuprobieren, was ihnen gefällt. Das Besondere, die Bandmitglieder sind größtenteils schon im Ruhestand. Nach Rentnerband hört sich das dann aber nicht an.
Seit Oktober lassen es die Musiker krachen. Die Treffen sind Teil eines Kurses des Rosenheimer Bildungswerks. Die Idee kam von einer treuen Besucherin der Einrichtung, erzählt Melanie Paulus vom Bildungswerk.
Und dann habe ich gesagt, klar, ich bin selber sehr musikbegeistert und habe dann Kontakt zur Musikschule aufgenommen, weil wir einfach gar nicht die Kapazitäten im Bildungswerk haben. Und so hat sich dann einfach diese Kooperation ergeben. Und immer mehr wollen gerne mitmachen, wo man jetzt aber sagen, jetzt haben die ja schon so ein gewisses Level erreicht. Jetzt lassen wir es mal so laufen und schauen mal, ob dann irgendwann vielleicht im Herbst nochmal neue Leute dazukommen, damit die sich jetzt einfach erstmal finden und zusammenspielen können.
Bildungswerk meets Musikschule, also sozusagen mit einem Piano, mehreren Saxophonen, Posaune, Schlagzeug, Bass, akustischen und E-Gitarren und sogar einer Ukulele ist die Band schon ziemlich gut aufgestellt. Dabei hat Bernhard Schmidt von der Rosenheimer Musikschule am Anfang erstmal schauen müssen, wer da überhaupt kommt.
Wenn es ganz blöd gelaufen wäre, hätte ich mit 15 Blockflötisten angefangen. Und dann habe ich mich aber schon informiert und habe die Leute angeschrieben, wer seid ihr, was spielt ihr, was könnt ihr. Ich habe dann auch die Musiker gebeten, sie sollen mir eine Mail schicken mit jeweils ungefähr 5 Titeln, was sie gerne spielen würden. Und da hat man dann schon genau einen Eindruck, wo die Reise hingeht.
Die gemeinsame Reise in die schöne Welt der Musik dauert jetzt bereits ein Vierteljahr und die Musiker kommen immer noch jeden Dienstag gern, um sich auszuprobieren.
Das ist die Herausforderung, aber das ist ja das Schöne, weil deswegen übe ich ja dann auch. Ich finde es einfach schön, zusammen Musik zu machen. Ich bin keiner, der stundenlang alleine vor sich hin dudelt. Je mehr, umso besser.
Da bin ich hierher gekommen und dann waren schon dermaßen viele Gitarristen da und der Bernhard hat gesagt, ja, nimm dann mal einen Bass und haben gedacht, als Gitarrist ist das das Gleiche und merke, es ist nicht das Gleiche und lerne gerade Bass.
Ich muss sagen, ich habe noch nie in einer Band gespielt, immer nur mit Freunden und der Bernd hat eine unendliche Geduld, das hört man schon an seiner Stimmlage. Ich finde das sehr angenehm, ich habe also nie Stress.
Umso besser, schließlich findet der Kurs von Bildungswerk und Musikschule aus Freude an der Musik statt und um als Musiker neue Wege zu gehen. Nicht umsonst hat sich die Band den Namen No Limits, keine Grenzen gegeben. Bandleader Bernhard Schmidt ist auf alle Fälle voll des Lobes über seine Kursteilnehmer.
Die meisten haben früher in Bands gespielt. Das war ja früher ein Riesending, in einer Band spielen und mit anderen zusammenspielen. Und es war einfach eine eingeschworene Gemeinschaft. Und das bringen die halt mit. Das habe ich dann nach 3-4 Proben habe ich gemerkt, da passiert was, die tauschen sich untereinander aus, die haben eine WhatsApp-Gruppe gegründet und dann sich da untereinander kontaktieren und ja, da passiert was. Das ist interessant und schön zu sehen, dass da so auch ein richtiges Zusammengehörigkeitsgefühl schon da ist.
Natürlich wollen die No Limits Mitglieder in Zukunft auch miteinander auftreten. Eine gute Gelegenheit wäre da der Festakt für das Rosenheimer Bildungswerk. Das feiert in diesem Jahr nämlich seinen 80. Geburtstag. Willi Witte für das MKR.
Caritas, das bedeutet im Lateinischen so viel wie Liebe oder Zuneigung. Caritas ist auch der Name für einen katholischen Wohlfahrtsverband. Aber was hat die Caritas eigentlich mit der Kirche zu tun? Mehr dazu gleich in Stichwort Kirche.
Stichwort Kirche.
Heute, was hat die Caritas mit der Kirche zu tun? Erklärt von Axel Hahnemann, Geschäftsführer der Caritas-Zentren Oberbayern.
Der Caritas-Verband ist der Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche. Das heißt, wir sind rein organisatorisch ein eingetragener Verein, also rechtlich selbstständig, aber wir handeln im Auftrag der Kirche und werden auch von der Kirche unter anderem auch mit Geld unterstützt. Weil Caritas-Arbeit, das bedeutet ja, ist das lateinische Wort für Nächstenliebe, einer der wesentlichen, wenn nicht sogar der wesentlichste Auftrag der Kirche ist und weil die Kirche eine Organisationsform benötigt, um diese Nächstenliebe in der Welt und im Konkreten umzusetzen. Die Aufgaben der Caritas sind, soziale Dienstleistungen zu übernehmen, die Grundversorgung der Bevölkerung mit solchen Dienstleistungen sicherzustellen, darüber hinaus aber auch zum Beispiel Anwalt für diejenigen Menschen zu sein, die sich nicht oder nur schwer in der Lage sehen, ihre Anliegen selber vorzutragen. Auch Themen voranzubringen, die vielleicht unbequem sind, wie wir es jetzt gerade in der Flüchtlingsthematik erleben. Oder auch das Thema Armut zum Beispiel in unserer Diözese ist sicher ein großes Anliegen der Caritas-Arbeit. Aber manchmal eben auch schwer, dem Gehör zu verschaffen, weil wir ja in einer sehr reichen Gegend leben.
Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.